Herzlich willkommen zu ImproChange mit Drive, dem Mini-Podcast zu Themen rund um den Change. Es begrüßen Sie ganz herzlich Carola Feller und Jens Clausen. Hallo.
Hallo.
Hallo Carola. In unserem Feld geht es ja sehr oft auch um den Widerstand. Und deswegen zunächst mal meine Frage, warum stoßen wir überhaupt in solchen Change-Prozessen auf Widerstände?
Ich liebe die Frage, Jens, weil ich finde, man kann sich nicht genug wundern über das, was einem so im Alltag passiert. Und oft vergessen wir das ja, dass das eigentlich ein Phänomen ist. Ne? Wie kommt es eigentlich zum Widerstand? Es wird immer so vorausgesetzt, wenn Veränderung angesagt ist, wenn Change-Prozesse laufen, dann ist Widerstand immer mit dabei. Und ja, die Erfahrung mache ich auch. Aber was ist das eigentlich? Und ich merke gerade, ich würde es eigentlich am liebsten an Beispielen erklären. Ich würde es vielleicht sogar am liebsten erklären, wenn du Lust hast, indem wir beide mal so ein kleines Rollenspiel machen, so eine kleine Simulation. Und du dir einfach vorstellst, du bist Robert, sagen wir einfach mal Robert Hartmann, und du arbeitest in einem Maschinenbauunternehmen. Und in diesem Unternehmen geht es jetzt darum, dass an der Maschine, die du bedienst, dass da eine Software eingespielt ist, die soll jetzt verändert werden. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, kann ich mir vorstellen.
So, und du bist Experte, ja, für diese Maschine, und du hast wirklich Jahre gebraucht, um dich mit dieser etwas komplexeren Software an dieser Maschine und so weiter auseinanderzusetzen, und jetzt soll das alles komplett ausgetauscht werden. Neue Maschinen sollen her, der hat eine andere Software, und eine Sache, die du mit Sicherheit weißt, ist, dass sich damit all das, was du dir über Jahre hinweg angeeignet hast, an Wissen, an Know-how, an Feinheiten über diese Maschine, dass das von heute auf morgen so nichts mehr wert sein wird. Mhm. Ja. Und jetzt stell dir vor, du bist der Robert und ich bin dein Chef, ne? Und dann komme ich zu dir und sage, hör mal Robert, wir haben da einen tollen Plan. Du arbeitest ja jetzt hier schon seit 15 Jahren an dieser Maschine, und wir haben uns jetzt entschieden, wir nutzen einfach diese Situation im Moment, Auftragsrückgang, wir investieren und schaffen eine neue Maschine an, die natürlich dann auch mit einer neuen Software laufen wird. Wir haben uns für einen anderen Zulieferer entschieden. Und du bist derjenige, der das Projekt leiten darf. Was sagst du, Robert?
Also was komplett anderes. Ein völlig neues System wollt ihr installieren?
So ist der Plan. Das wird sehr viel effizienter sein, das wird sehr viel schneller sein, und du wirst eine helle Freude daran haben. Das kann ich dir versprechen.
Aber wir arbeiten doch eigentlich ganz gut mit den alten Maschinen. Also das ist doch ein Programm, was gar nicht an seine Grenzen gekommen ist.
Ja, und da können wir gleich mal einen ersten Stopp machen, ne, und sagen, naja, das ist ja interessant, wir haben das ja jetzt tatsächlich überhaupt nicht geprobt oder nicht abgesprochen. Ich habe dir auch nicht gesagt, was du sagen sollst, sondern habe einfach nur gesagt, stell dir mal vor, das, und du bist ja ein guter Schauspieler auch. Interessant, was ist denn da in dir abgegangen?
Ja, also tatsächlich war so mein erster Gedanke, oh je, was ist denn so falsch an dem, was jetzt schon ist? Also wir kennen uns aus, ich kenne mich aus, ich fühle mich da sicher. Mir machte schon ein bisschen Angst, sozusagen so komplett vor etwas Neuem, Unbekannten. Ich weiß ja auch nicht genau, wie es aussieht oder wie ähnlich oder unähnlich das zu dem ist, was ich schon kann.
Ja. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wie das weitergegangen wäre, diese kleine Sequenz in der Praxis, dann kann man sich schnell vorstellen, ich könnte mir schnell vorstellen, das ist auch das, was ich von meinen Kunden immer und einfach ranbringen will, ein bisschen ausgebremst fühlt. Ne? Und so denkt, ja, was soll denn das jetzt hier? Wir investieren, wo andere Stellen abbauen. Ne? Sind wir diejenigen, die hier nach vorne gehen und sogar investieren? Mhm. Und du bist auch noch der Projektleiter, und ich hätte eigentlich erwartet, dass du sozusagen Feuer und Flamme dieses Projekt jetzt mitträgst und voller Leidenschaft und Herzblut mit anpackst. Und ich vermisse da jetzt gerade ein bisschen das Engagement. Ja. Und dann baut sich quasi schon latent zwischen den beiden logischerweise ein bisschen eine Spannung auf. Der eine, in dem Fall ich, die eine, ist ein bisschen enttäuscht, weil sie mit ihrer Idee nicht sofort diese Anerkennung und Dankbarkeit und Freude auslöst, die sie sich eigentlich erhofft hat. Vielleicht gar nicht mal bewusst, aber irgendwie merkt man, das passt jetzt nicht, die Reaktion. Naja, und der andere, in dem Fall jetzt du als der Robert, der kann doch nicht mal sagen, der wird noch nicht mal sagen, dass er dagegen ist. Ne? Wenn ich zu dem sagen würde, du bist jetzt voll im Widerstand, der würde dir sagen, um Gottes Willen. Ja?
Nein, also das ist eine Beleidigung. Ich war nicht voll im Widerstand.
Nein,
noch nicht.
Ja, genau. Ja, und das stimmt auch, du bist ja auch da noch nicht im Widerstand. Aber es baut sich im Latent aus dieser Unsicherheit, Ungewissheit erstmal eine Haltung auf, die nicht sofort Ja ruft.
Ja. Ja.
Und ich hatte die Idee, das in so einem Beispiel zu machen, weil tatsächlich aus meiner Erfahrung raus, aus solchen kleinen Situationen dann oft so Eskalationsspiralen entstehen, aus denen dann Konflikte, Enttäuschungen, Frustrationen entstehen, so dass dann quasi die eine Seite, nämlich der Robert, sich früher oder später im Widerstand wiederfindet, ob er wollte oder nicht, und die andere Seite mit einem Mitarbeiter zu tun hat, der einfach nicht so mitzieht, wie er sollte.
Was wäre denn, wenn du als Führungskraft jetzt überhaupt nicht enttäuscht auf mich reagiert hättest? Also wenn meine Reaktion dich nicht enttäuscht hätte, hätte das was für dich geändert?
Ich glaube schon, dass das sehr viel ändern würde, wenn ich in dem Moment stärker auf die andere Person eingehen könnte.
Okay. Mhm. Sozusagen, wenn dir nicht ganz unverständlich ist, was in Robert vorgeht, kannst du auch nicht deinem eigenen Missverständnis so leicht aufsitzen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wobei das jetzt natürlich noch eine relativ harmlose Situation war. Und ich frage mich gerade, was die Leute denken, die das hören. Ob die sagen, ja klar, da wäre ich doch jetzt auf den eingegangen und dann hätte ich den natürlich irgendwie eingeladen, da mitzuwirken. Und das kriegen viele auch noch ganz gut hin. Und schwierig wird es dann, wenn die Veränderungsprozesse ein bisschen größer sind, sich dann solche Reaktionen häufen, ich ganz großen Druck im Nacken habe, weil ich einfach was umsetzen muss, ich vielleicht da auch einfach wenig Zeit habe, vielleicht von der oberen Etage, wenn ich jetzt mittleres Management bin, auch nicht immer die Unterstützung kriege. Es muss einfach vorwärts gehen und dann kommt von der anderen Seite Bedenken und Befürchtungen und Einwände und es gibt Verzögerungen und dann passieren ganz viele Dinge, wo jetzt der Robert sagen würde, das mache ich nicht mit Absicht, ne? Das mache ich einfach aus Bedachtsamkeit und aus Achtsamkeit diesem Projekt gegenüber oder weil ich einfach keine Zeit hatte. Ne? Also dann passiert ganz viel, was der Robert auch nicht mit Absicht macht, was aber verzögernde und verschleppende und oft auch sehr frustrierende Wirkung auf diejenigen hat, die den Change umsetzen wollen. Und selbst wenn du nicht mittleres Management bist, sondern oberes Management, passiert es genauso. Das ist meine Erfahrung, dass da einfach so diese Reaktion kommt. Da erzählt mir zum Beispiel der Top-Manager von einem großen Konzern dann, da ist so eine Lehmschicht da. Das ist einfach wie ewiges Sand im Getriebe. Da bewegt sich nichts. Ich verstehe das nicht. Ich bin hier mit Herzblut dabei und versuche die Leute mitzureißen und ich spüre einfach nicht diese gleiche Begeisterung auf der anderen Ebene. Und da habe ich dann die Hypothese, ja, wahrscheinlich weil seine tollen Projektideen, die wirklich, also toll ist jetzt hier keine Floskel, die wirklich wegweisend sind, die super innovativ sind, die faszinierend sind für alle, die sozusagen extern drumherum sind, aber intern, wenn du weißt, du musst es umsetzen, hast du halt damit ein anderes Thema. Und dann kommt quasi eher aus so einem unbewussten Bereich logischerweise auch ein Bedenken, vielleicht auch ein, oh, wir müssen das bisschen bremsen, weil unser Chef, der ist dann so vorne weg, da kommen wir gar nicht hinterher. Ja.
Also du hast vorhin gesagt, möglicherweise ist es ja auch eine Sammlung von mehreren Momenten in unterschiedlichen Kontexten, in denen sich dieser Eindruck von Widerstand oder von Lehmschicht, wie du es nennst, aufbaut. Das ist ja nicht eine zentrale Besprechung, wo man dann sagt, hey, es geht aber hier nicht voran, sondern es ist wahrscheinlich über den Alltag verteilt, über Wochen verteilt, kleinere Momente, die da wirken, oder verstehe ich das falsch?
Nee, es ist genau so. Ne? Also so eine Einzelsituation kann fast jede Führungskraft, die guten Willens ist und gut qualifiziert ist, noch ganz gut handeln. Mhm. Und schwierig wird es genau dann, wenn wir in so eine Gemengelage kommen, wie du sie gerade beschreibst. Also, dass es sozusagen eine Vielzahl von Einzelsituationen gibt, an allen Ecken und Enden irgendetwas gerade aufploppt und ich selber permanent in dieser Gemengelage eben auch agieren und gut führen muss. Mhm. Und dann habe ich eben mit diesen Reaktionen zu tun, wenn ich das vielleicht gerade noch sagen darf, dann habe ich mit diesen Reaktionen zu tun, die mir als Führungskraft, das sagen mir die Leute auch so, einfach irrational vorkommen. Ja, wo ich sage, wieso können wir uns nicht die Sache angucken und auf einer sachlichen Grundlage entscheiden? Und wieso kommen dann die Leute mit so merkwürdigen Gründen und Belangen und Verzögerungstaktiken? Und das ist so wenig fassbar und so wenig nachvollziehbar. Mhm.
Also es sind auffällige Reaktionen insofern, weil man denkt, Das passt jetzt gerade auch nicht zu dem, was gesagt wurde oder was so rein objektiv verhandelt wird. Meinst du sowas?
So scheint es zumindest für die Leute im Management zu sein.
Wäre das ein Hinweis?
Ein Hinweis auf was?
Naja, ein Hinweis auf ein Geschehen im Hintergrund.
Ja, genau. Also darum kreist ja dann letztendlich sowohl meine Arbeit als Change-Beraterin als auch unsere gemeinsame Arbeit in dem Impro-Change. Das immer ab dem Moment, wo ich es nicht richtig nachvollziehen kann und denke, was ist denn hier eigentlich los, wäre das ein ganz starkes Indiz, ne? Ein Indikator oder ein Indiz dafür, da ist was unterhalb dieser Oberfläche, die ich wahrnehmen kann. Da ist etwas, wir nennen das ja immer in unserer Arbeit, da ist der Wal aktiv. Ne? Und der Wal ist eine starke Metapher für das unbewusste, unwillkürliche Verhalten von Menschen im Change. Man sagt, oberhalb der Wasseroberfläche, da ist das Rationale, da ist das Kognitive, da ist der Steuermann. Und der hat natürlich lauter sachliche Gründe und rationale Argumente, da ist alles fein. Aber unterhalb dessen und uns selber oft gar nicht richtig bewusst, sind eben diese eher stressbedingten Reaktionen, die aufkommen, wenn jemand mir sagt, du sollst von heute auf morgen, so fühlt sich das zumindest an, weg von dem Bekannten, dem Vertrauten, wo du Experte bist, wo du deinen Status rausholst, hin zu etwas Neuem, Ungewissen, von dem du gar nicht weißt, wie das zu bedienen ist. Und du weißt nur eins, du wirst viele Fehler machen auf dem Weg und du wirst viel erleben, was du eigentlich nicht erleben willst, ja? Wo doch jetzt alles fein ist. Und das geht in so einer rasenden Geschwindigkeit, diese Verarbeitungsprozesse, die auf dieser unwillkürlichen Ebene wirken, dass wir sie tatsächlich bewusst oft überhaupt nicht mitnehmen, wahrnehmen. Und dann ist es tatsächlich ein guter Indikator, wenn ich merke, oh, die andere Seite reagiert ein bisschen komisch, also in dem Sinne von nicht mehr rational. Ich habe wahrscheinlich eine Stressreaktion, die change-bedingt ist, ne, die aus dieser Veränderung herauskommt. Da hat quasi der Wal, also dieses autonome System in uns, die Steuerung übernommen. Und der andere merkt es vielleicht im Moment auch gar nicht. Ich kann ihm aber helfen, ein Stückchen damit umzugehen. Und das ist auch eine Aufgabe von Führung im Change.
Ist denn der Wal ein Blockierer sozusagen, ein Rebell, einer, der nie will? Oder wie muss ich mir den Wal vorstellen? Was will denn der Wal?
Ja, ich merke gerade, wir reden hier so frank und frei vom Wal. Also für alle, die sich jetzt ein bisschen über uns wundern, da gibt es ein paar Artikel dazu auf der Webseite von carola-feller.de oder veränderung-drive.de. Da kann man da nochmal ein bisschen nachlesen, wenn das jetzt ein bisschen zu schnell geht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, der Wal, ne, als die Metapher für das autonome System ist die Frage, ist das ein Rebell? Naja, normalerweise eigentlich nicht. Ne? Normalerweise ist ja unser autonomes, unwillkürliches System dafür da, uns gut durch unseren Alltag zu navigieren. Und das macht es so gut, dass wir normalerweise auch gar nicht merken, dass da eine Diskrepanz ist zwischen bewussten, kognitiven, rationalen Verarbeitungsprozessen und unwillkürlichen, autonomen Verarbeitungsprozessen, weil die einfach wunderbar harmonieren und zusammenspielen.
Ne? Genau, solange es harmoniert, gibt es kein Problem.
Genau. Ich erzähle dann immer, also ich bin ja jemand, alle, die mich kennen, die wissen, dass das so ist. Ich esse halt einfach gerne, ne? Und da ist sozusagen mein autonomes und mein bewusstes System haben da so einen Deal und sagen, ja, und wenn es was Leckeres zu essen gibt, sind wir dabei. Ne? Da gibt es keinen Widerspruch in mir. Da gibt es vielleicht eine kleine Stimme, die dann ab und zu mal sagt, pass mal auf und so Gewicht, ja. Aber ansonsten, nee, Essen ist Genuss und ich liebe das und da kann man einfach nicht Nein dazu sagen, muss man auch nicht. Da bin ich sozusagen mit meinem Wal eins, ja, mein Steuermann und mein Wal navigieren zielsicher zum nächsten Mittagsbuffet.
Dein Steuermann sagt, es soll aber nicht zu viel Essen sein und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ist er dann noch genau mit dem Wal d'accord oder kommt es dann zu so einem Diskrepanz zwischen?
Ja, der Deal bei mir ist, ich esse dann halt überwiegend gesunde Sachen. Ne? Das habe ich irgendwann mal rausgefunden, dass es auch sehr genussvoll sein kann und damit bin ich sehr fein. Das ist also für mich gut gelöst. Aber es gibt ja andere Situationen, wo das richtig massiv wird. Das kennt, glaube ich, jede oder jeder, wenn man irgendwelche Arbeiten machen muss, zum Beispiel, die man nicht gerne macht. Für die meisten Leute sind das sowas wie Steuererklärungen, ne? Oder ja, bei mir sind es Excel-Tabellen, wenn ich irgendwas in Excel-Tabellen machen muss. Andere Leute lieben das, ne? Aber für mich ist es immer ein bisschen schwierig. Und dann merke ich, da fange ich dann an, mit mir zu diskutieren und tausend andere Dinge erst noch zu machen, bevor es mal dazu kommt. Und da kann ich dann schon merken, da ist mein Wal sehr aktiv. Ne? Der mag es halt nicht, vor dieser Excel-Tabelle zu hocken. Ich mache da manchmal Schlüsselfehler und es ist kein erfreuliches Erleben. Und dann redet mir mein Wal, also mein autonomes System ein, mach doch lieber was anderes, bereite doch lieber Impro-Change vor oder mach einen Podcast mit dem Jens. Ist viel cooler, als sich jetzt dahin zu setzen und sich mit Excel zu beschäftigen.
Natürlich raffiniert, ne? Dich mit etwas zu locken, was du tatsächlich viel lieber machst.
Ja, schlaues Vieh, ne?
Schlaues Vieh, ja.
Das ist genau. Ja, genau.
Also immer dann, wenn da eine Diskrepanz auftaucht, ist das System an sich herausgefordert, ne? Also schaffst du es, an der Excel-Tabelle zu bleiben oder ist dann das andere doch stärker? Richtig. Wer ist denn stärker eigentlich, das Rationale oder das Irrationale oder der Wal? Ist ja mehr als Irration, das Autonome. Was ist denn stärker? Das Rationale?
Naja, wir haben ja nicht umsonst diese Metapher gewählt. Ne? Auf dem Bild, was wir dann an der Stelle zeigen, sieht man auch einen riesengroßen Wal, auf dem ein ganz, ganz kleiner Steuermann sitzt. Und jeder, der sich mit diesen Themen ein bisschen anfängt zu beschäftigen, kommt aus meiner Sicht aus dem Staunen nicht mehr raus. Weil man ja in seinem bewussten Erleben denkt, ich bin der Steuermann, ja, ich bin Ratio, ich analysiere und sehe die Welt und nehme sie wahr, ich bin Ratio. Und dann, wenn man sich damit befasst, sieht man, wow, dieses autonome System, und da gehört ja alles dazu, Intuition, Vorerfahrung, abgespeichertes Wissen, also bis hin zu den einfachsten Rechenoperationen, wie 2 plus 2 ist 4, kann man übrigens nachlesen bei dem Kahnemann in dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, ne, was da alles dazugehört. Das ist ein riesengroßes und sehr schnelles und sehr starkes System und deswegen auch der Wal. Es ist kein dummes System, auch deswegen der Wal. Es ist ein intelligentes System, auf eine andere Art und Weise intelligentes System. Es hat viel Wissen abgespeichert und reagiert rasend schnell. Und wenn es drauf ankommt, hebelt es jeden Steuermann aus. Und das muss auch so sein, weil es unter anderem auch für unser Überleben zuständig ist. Also zum Beispiel, wenn eine Gefahr ist, es fällt uns irgendwas vor die Füße, dass wir gerade schnell noch wegspringen, dass wir das Auto auf der Straße hören, was um die Ecke quietscht, ohne dass wir wirklich verarbeitet haben, was es ist, sind wir schon weggesprungen und das ist so eine Reaktion aus diesem autonomen System heraus und es muss stärker und schneller sein als wir, damit es uns in solchen Situationen tatsächlich das Leben retten kann.
Das heißt aber dann, wenn wir nochmal zu unserem Beispiel mit dem Robert zurückkommen, der merkt unter Umständen gar nicht, dass er jetzt gerade Widerstand leistet oder dass er da was beiträgt, was also in seinem rationalen Empfinden muss das ja gar nicht auftauchen, dass er da gerade ärgerlich wird, sondern der ist eigentlich nur mit der Frage beschäftigt, okay, da kommt was Neues, was muss ich denn jetzt tun? Und versucht eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Und sein Ärger, der beispielsweise ein Wahlsymptom sein kommt, wird ihm gar nicht so klar, dass er sich ärgert. Kann das sein, dass sozusagen ja. der gar nicht das Gefühl hat, er will nicht, sondern der will eigentlich.
Absolut. Absolut. Und ich meine, wer ehrlich zu sich ist, der wird sich selber dabei erleben können, wie das ist. Ich habe in einem anderen Podcast das mal geschildert, dass ich das auch hatte, als Corona der erste Lockdown war und ich von jetzt auf nachher auf neue Medien, virtuelle Tools und so weiter umsteigen musste. Also ich kann jetzt noch voller Staunen auf diese Situation schauen, was dann passiert ist. Du kriegst quasi aus diesem autonomen System, ja, kriegst du ja nur Gefühle zur Verfügung gestellt. Ne? Und du merkst, es ist ein ungutes Gefühl, es fühlt sich einfach nicht richtig an, es fühlt sich falsch an. Und du kannst im ersten Moment noch, selbst wenn du sehr geübt drin bist, wie das bei mir bestimmt der Fall ist, gar nicht zuordnen, was das ist. Ja, und der Steuermann sucht dann quasi nach Erklärungen. Und in meinem Fall, und da kann ich mich mit dem Robert voll identifizieren, ist es dann halt, ich weiß nicht, ob das gehen kann, ich bin da noch skeptisch, wir müssen das nochmal durchdenken, das ist so, wie du das vorgeschlagen hast, keine gute Idee. Ja. Und das kommt aber alles nur aus diesem gefühlten Unwohlsein, wo der Steuermann jetzt Erklärungen sucht. Ja, und der ist dann quasi dabei, rationale Erklärungen für dieses ungute Gefühl zu finden. Und dann kann man sich natürlich selber ganz schnell in so eine Ecke manövrieren, die da heißt, ah ja, diese virtuellen Tools, das ist alles Mist. Und da gibt es ja auch, ich meine, erkennt sich vielleicht der eine oder andere wieder, dass man dann schnell in so eine Ecke landet und man sagt, ach nee, ich fange gar nicht erst an, damit mich zu beschäftigen. Das ist anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, ob das was bringt. Und irgendwann realisiert man dann, oh verdammt nochmal, das ändert sich nicht, ich muss. Ja. Und muss dann in diesen inneren Auseinandersetzungsprozess gehen. Und wenn man Glück hat, hat man dann einen Wal, der ein bisschen Spielfreude hat und ein bisschen neugierig ist und den man da locken kann und sagen kann, lass uns mal probieren, was da alles geht. Und so ist es bei mir zum Beispiel bei den virtuellen Tools gewesen, dass nachdem ich einmal über den Berg war quasi, ich gemerkt habe, wow, das ist eine faszinierende Welt und ich kann ganz viel damit machen. Ich kann das auch super kombinieren mit Präsenzmethoden und so weiter. Also jetzt ist alles gut, ja. Aber erstmal muss man sozusagen seinen Wal in die neuen Gefilde locken und das ist nicht immer so leicht und passiert eben auch nicht immer automatisch.
Ja, wirklich ein heftiger Sprung zwischen alter und neuer Welt, oder?
Ja, so ist das. Aber das bringt mich gerade auf die Idee, Jens, lass uns doch einfach in unserem nächsten Podcast sozusagen mal die Seiten wechseln und die Positionen wechseln, weil ich würde wirklich gerne mit dir auch nochmal drüber reden, wie ist das eigentlich aus der Theaterperspektive?
Gut. Machen wir das in unserem nächsten Podcast.
Ja.
Dann auf bald, würde ich sagen. Auf bald.